In der Predigt heute Morgen, da geht es um den Propheten Jesaja. Das ist ja der größte Prophet in der Bibel. Und dieser Prophet Jesaja, der hat vor langer, langer Zeit gelebt, etwa im 8. Jahrhundert vor Jesus Christus. Man weiß relativ viel und relativ genaue Angaben über ihn, weil er nämlich Kontakt zu einem König hatte, das war der König Hiskia. Und der hat so um das Jahr 720 vor allem gewirkt. Er war länger König, aber das ist die eigentlich spannende Zeit. Und man muss sich die Situation des Landes Juda damals folgendermaßen vorstellen. Die waren eingekesselt zwischen zwei Großmächten. Auf der einen Seite war Assyrien, auf der anderen Seite war Ägypten. Und zwischendrin gab es so ganz kleine Länder und die hatten alle immer Angst davor, geschluckt zu werden von den Großmächten. Vielleicht denkt man, so manches ist auch heute wieder ganz ähnlich, politisch, zumindest in anderen Ländern, oder aber auch im persönlichen Leben, eingekesselt zwischen großen Mächten und großen Kräften, habe ich da noch eine Chance. Und ganz schlimm wurde es dann, als Salmanassar der V., ein toller Name, Salmanassar, gell? Das war der assyrische Herrscher, der hat das Nordreich Israel, den Bruderstaat von Juda, kassiert, hat den König abgesetzt. Und dann war natürlich die Frage für den Hiskia, den König im Südreich, wie komme ich aus dem Schlamassel raus und wie kann ich verhindern, dass bei mir das Gleiche passiert wie im Norden? Er hat dann eine tolle Idee gehabt, und zwar hat er gesagt, wenn die Assyrer, die im Norden zerstört haben, dann ist doch vielleicht gut, wenn ich ein Bündnis mit den Ägyptern eingehe und dann auf ein anderes Pferd setze und vielleicht sind die dann nett zu mir, die Ägypter, und lassen mich leben. Und jetzt kommt der Jesaja, dieser Prophet, und seine Botschaft heißt, hör auf, politische Taktik zu machen, hör auf, irgendwelche Verträge zu schmieden und verlass dich ganz auf Gott. Ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, der in der Politik sich engagiert. Das wirkt ja relativ naiv, wenn man heute zum Politiker sagt, hör mal auf mit deiner Taktik und verlass dich auf Gott. Aber der Jesaja hat es getan. Und in dem Text heute, da wird auch eigentlich ganz gut deutlich, was der Glaube an Gott bieten kann, was eine politische Taktik so nicht leistet. Jesaja 57, Vers 15 bis 19. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig thront, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sondern würde ihr Geist vor mir verschmachten, sonst würde der Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr, ich will sie heilen. Drei Punkte zu diesem Text. Der erste, wie ist Gott? Hier werden ja ganz bestimmte Dinge über ihn gesagt. Das erste ist, Gott ist hoch erhaben. Ich weiß nicht, woran Sie denken, wenn Sie das Stichwort hören, hoch erhaben. Denkt deutlich wird, es ist eine große Ferne, weit weg. Vielleicht denken wir an das Universum und an die unendlichen Weiten. Vielleicht denkt jemand auch an die Throne der Herrscher früher. Ich weiß nicht, ob jemand mal im Spiegelsaal in Versailles war, dieses langgezogene Ding und irgendwo in der Ferne sitzt dann der König. Hoch erhaben, weit weg, mächtig. Das andere, was von ihm ausgesagt wird, von Gott ist, er ist ewig. Auch das unterscheidet ihn ja ziemlich von uns. Wir sind zeitlich und vermutlich ist es bei jedem Menschen so, je älter wir werden, umso mehr empfinden wir das auch, wie die Zeit verrinnt. Als Jugendlicher habe ich im Posaunenchor gespielt und da hatten wir einen Ehrendirigent, der war irgendwie 80 oder 90 geworden. Und dann sind wir dahin und haben dem ein Ständle gespielt. Und da war einer dabei, der hat selber schon 3 Kinder gehabt, war so 35 bis 40, so alt wie ich jetzt. Und dann hat dieser alte Ehre-Dirigent zu dem gesagt, Mensch, Martin, du bist aber schon groß geworden. Das kann man dem nachsehen. Aber ich denke, das ist unser Empfinden, wenn wir auch lang jemanden nicht sehen, wie die Zeit verrinnt und wie sie vergeht. Leute, die gerade noch Kinder waren, die haben jetzt selber welche. Und Gott, der ist diesem Verrinnen der Zeit nicht untergeordnet. Er ist ewig. Ich denke, wir können uns das gar nicht vorstellen, was das heißt. Und dann das Nächste, Gott ist heilig. Das heißt, er ist unantastbar abgeschottet. Vielleicht so ein kleines Beispiel auch hierzu. Ich habe mal eine Hochzeit gehabt zusammen mit einem orthodoxen Priester. Das war sehr spannend, der war aus Eritrea und konnte kein Deutsch und kein Englisch, wusste also nicht, was der sagt. Aber eins war klar, der hat den Altar dann mit Weihwasser besprengt und danach durfte auf keinen Fall jemand anderes vorkommen. Als die Mesnerin dahin ist, hat er gesagt, nee, die muss wegbleiben. Das ist so vielleicht ein Gefühl von dem, ich sage nachher noch was dazu, dass wir nicht heilige Räume haben als evangelische Christen. Aber das heißt heilig, abgeschottet, da darf niemand hin. Und so ist es also hier mit Gott, er ist abgeschottet, unantastbar, auch ganz anders wie wir. Denn gerade in unserer Zeit, da wissen ja andere unendlich viel über uns. Man kann im Internet sehr viel über die meisten von uns rauskriegen. Es ist alles offen, nichts kann verborgen bleiben. Und da Gott ganz anders, heilig, unantastbar, abgeschottet. Das war das Erste. Wie ist Gott? Eigentlich wäre es so, wenn man hier jetzt aufhören würde, dann könnte man sagen, das Ganze mit dem Glauben und mit dem Christsein, das hat gar keinen Sinn. Aber es geht ja weiter, weil Gott ist nicht nur der in der Ferne und deshalb der zweite Punkt, wo wohnt Gott? Das Erste wird nochmal betont, Gott wohnt in der Höhe. Gott ist und bleibt allmächtig, er hat die Welt geschaffen und er ist und bleibt anders wie wir. Und jetzt aber geht's hier weiter und dann wird's erst spannend, dass nämlich Gott sagt, ich bin nicht nur in der Ferne weit weg, sondern ich bin auch ganz nah bei den Menschen. Und da ist das erste Stichwort, Gott wohnt im Heiligtum. Das war die Erfahrung vom Volk Israel, dass im Tempel Gott gewohnt hat. Die Priester haben dort die Versöhnung des Volkes vollzogen und Gott hat dort auch geredet. Im Heiligtum, im Tempel, da wohnt Gott. Und Jesus selber, Gottes Sohn, der hat sich auch als den neuen Tempel bezeichnet. Das Wort von ihm, dass er der neue Tempel ist, ist da von zentraler Bedeutung, weil heute für uns wohnt Gott nicht mehr im Tempel, nicht in einem Haus und in der Kirche, nicht mehr wie im Wohnzimmer, sondern er wohnt in Jesus. Und dann, noch weitergehend, schon im Alten Testament, aber noch mehr bei Jesus, Gott wohnt auch bei den Menschen. Und jetzt ist aber wichtig, dass die Bibel nicht davon redet, dass jeder Mensch so irgendwie ein kleines Stückle von Gott hat, wir alle zusammen bilden Gott oder irgendwie sowas, sondern in der Bibel geht es um was anderes. Es geht nämlich darum, dass Gott bei den Menschen wohnt und die werden hier jetzt so beschrieben, die einen zerschlagenen und demütigen Geist haben. Die Voraussetzung, dass Gott in unser Leben kommt und dass er in uns Raum gewinnt, ist also, dass wir das auch zulassen, dass er wichtig ist. Ich möchte es mal sagen, wie die Menschen beschaffen sind, bei denen Gott gar keine Rolle spielen kann. Das sind nämlich Leute, die das Gegenteil von demütig sind. Demütig heißt in dem Fall, wir ordnen uns Gott unter und sagen, wir brauchen dich. Und jemand, der nicht demütig ist, der sagt, ich komme ohne Gott eigentlich ganz gut klar. Vielleicht erinnern Sie sich an den König Hiskia, das war so einer, der hat gesagt, naja, ob es den Gott gibt, das ist mir eigentlich egal, ich mache eine kluge Politik und dann komme ich aus dem Schlamassel wieder raus. Das wäre eine Möglichkeit zu sagen, ach Gott, den lasse ich einen alten Opa sein im Himmel, ich versuche mit meinem Verstand, mit meiner Politik oder mit meinem Verhalten anderen gegenüber weiterzukommen. Es gibt Leute, die sagen, die Naturwissenschaft erklärt mir alles. Und wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich zum Therapeuten. Und es gibt Leute, die werden übrigens schon in dem Text hier benannt, das sind welche, die setzen auf das Geld. Auch das ist eine Möglichkeit zu sagen, ich schaffe so viel Geld beiseite, dass ich für jede Eventualität des Lebens gerüstet bin. Ich komme ohne Gott klar. Ich möchte es mal dahingestellt lassen, ob das gelingt, so ein Leben, wo man sich aufs Geld verlässt, Naturwissenschaft, Taktik, kluges Überlegen. Aber es gibt Leute, die das tun. Es gab es damals und gibt es auch heute. Und jetzt aber die Frage, das ist das Dritte. Was habe ich überhaupt davon, wenn ich mit Gott lebe? Wenn Gott jetzt Menschen will, die zerschlagenen und demütigen Geist haben und was von ihm erwarten, dann muss Gott doch auch formulieren, was das alles bringt. Das ist ja eine gute Frage in unserer Zeit, was bringt es? Hat man vor 100 Jahren wahrscheinlich noch nicht so gefragt, was bringt es, aber das ist gar nicht schlecht. Was bringt es überhaupt, wenn ich mit Gott lebe? Und hier ein paar Stichworte aus unserem Text. Das Erste, was es bringt, ist Heil. Das ist ja ein wichtiges Wort. Wir alle wollen ja möglichst lang gesund bleiben. Gehört auch zu unserer Zeit, dass man manchmal so sagt, das Wichtigste ist doch, dass wir gesund sind. Das heißt, wir wollen am Körper heil sein. Das ist ein Aspekt, wir dürfen Gott auch um körperliche Heilung bitten. Aber es geht hier noch um viel mehr. Es geht nämlich darum, dass der Mensch wieder so wird, wie Gott ihn eigentlich haben will. Und der Prophet Jesaja, der ist ganz realistisch. Er sagt, die Menschen, die gehen ihre eigenen Wege und verlassen Gottes, das, was Gott eigentlich vorhat, und tun irgendwelche schlimmen Sachen. Und dann landen sie an einem Punkt, wo sie sagen, jetzt ist es eigentlich nicht mehr gut. Ich brauche Gott. Ich möchte wieder so werden, wie ich eigentlich sein will. Und das meint Heil hier, ein Prozess, den Gott in uns anfängt, wenn wir mit Jesus leben, mit dem wir wieder heil werden. Ich weiß nicht, ob manche, vielleicht in meiner Generation, den Keith Green kennen. Kennt den jemand? Fast niemand. Der Keith Green? Das war so einer, der kam aus der Hippie-Bewegung und ist dann zum Glauben gekommen. Und er beschreibt es in seinem Buch, wie er Stück für Stück wieder heil wurde. Und für ihn war am Anfang klar, auch als er Christ geworden war, dass man weiter kiffen darf und dass das völlig in Ordnung ist. Und irgendwann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, dass das eigentlich nicht dazu passt. Das wäre so ein Beispiel, wie man in einem Prozess des Heilwerdens bestimmte Dinge, Süchte, falsche Gewohnheiten oder Hass und Neid, was auch immer uns prägt, los wird, weil man von Jesus wieder heil gemacht wird. Das habe ich also davon, wenn ich mit Gott, mit Jesus lebe, ich werde wieder heil. Das schlechte Angewohnheiten fallen auch weg und ich werde nicht gleich wie Jesus, aber ihm ähnlicher. Das wäre das eine. Ich bekomme Heil. Was habe ich noch davon, wenn ich mit Gott lebe? Ich bekomme Leitung. Hier ist es ja so, bei dem Jesaja, dass beschrieben wird, dass das Volk aufgrund seiner Schuld und seiner Abwendung von Gott in die Irre gegangen ist. Auch Jesus verwendet es mal und sagt, viele Menschen sind wie Schafe, die ohne Hirte irgendwo umherirren. Und jetzt hier, wer sich auf das Leben mit Gott einlässt, der bekommt eine Orientierung und eine Leitung im Leben. Wir werden als Christen nicht uns selber überlassen, und wir dürfen im täglichen Gebet Gott fragen, was er von uns will. Wir dürfen sagen, du hast versprochen, dass du uns Orientierung schenkst, dann tu es auch und lass uns nicht allein. Kurze Anmerkung hierzu noch. Viele Leute oder viele jüngere Christen fragen ja heute immer, was muss ich für einen Beruf machen? Das ist vielleicht eine Frage, die man erst in unserer Zeit stellt. Das war gar nicht die Frage der Christen über 2000 Jahre hinweg. Vielleicht ist das gar nicht die entscheidende Frage, was soll ich für einen Beruf machen? Vielleicht ist es die entscheidende Frage, dass Gott uns zeigt, wie soll ich mit meiner Familie umgehen, mit meinen Freunden? Wie kann ich vom Glauben weitersagen? Wie kann ich aufrichtig sein? Wie kann ich Vergebung leben? Vielleicht sind es die wichtigeren Dinge, ohne zu sagen, dass Gott nicht auch hier eine Weisung schenken kann bei der Frage nach dem Beruf. Gott schenkt Heil, er macht uns wieder ganz und er leitet uns. Und jetzt das letzte Stichwort noch, Gott tröstet uns. Da kann man jetzt mit der hebräischen Grammatik einiges erklären. Und zwar das Wort, das hier steht im hebräischen Text, das gibt es in verschiedenen Verbformen. Im Deutschen haben wir ja nur aktiv und passiv, also ich haue oder ich werde gehauen. Und im Hebräischen, da gibt es noch mehr Verbformen und die eine Verbform, die beschreibt einen Zustand und diese Zustandsbeschreibung von dem Wort, die heißt, jemand hat Mitleid. Und das gleiche Wort in der aktiven Verbform heißt dann, er wendet sich dem Menschen, mit dem er Mitleid hat, zu. Ich glaube, das ist das Besondere bei Gott, dass er nicht in der Ferne bleibt und nur Mitleid hat, so wie wir vielleicht vom Fernseher und sagen, das tut uns aber leid, wie es den Menschen geht, sondern dass er sich auf den Weg macht und zu den Menschen geht. Das ist auch der Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist, warum Gottes Sohn den Himmel verlassen hat, weil nämlich Gott Mitleid mit uns hat. Und genauso macht es Jesus heute, dass er auf jede und jeden zugeht und sagt, ich lade dich ein, mit mir zu leben, damit dein Leben heil wird, damit du Leitung bekommst und damit du getröstet wirst. Amen.